Hallo Leute, ich bin back. Ich bin's übrigens Dina und ich sitze hier mit Gabriele vom Faktencheck-Team von Korrektiv. Willst du dich erstmal vorstellen?
Ja, hi, mein Name ist Ela, Gabriele Scherndl. Ich arbeite im Faktencheck-Team bei Korrektiv. Das heißt, was wir machen, ist, wir durchsuchen das gesamte Internet, oder so gut wir es schaffen, das gesamte Internet nach Falschbehauptungen, nach falschen Informationen, nicht nur zum Ukraine-Krieg, sondern auch zu anderen verschiedenen Themen. Und die checken wir und diese Faktenchecks schreiben wir dann auf und veröffentlichen sie. Das ist, was wir machen in der Arbeit.
Du hast ja gerade schon angesprochen, Ukraine, bzw. der Krieg in der Ukraine. Darum geht es heute so ein bisschen, weil es ist einfach schon ein Jahr her.
Ja.
Ich finde es so krass, dass dieses Jahr so irgendwie so schnell rumgegangen ist. Wie geht es dir so damit, dass das jetzt schon vor einem Jahr passiert ist?
Ja, es ist so, wie so bei vielen Dingen im Leben, denkst du dir manchmal, oh Gott, das war jetzt echt ein Jahr, so kurz. Gleichzeitig fühlt sich das Jahr schon, während man es erlebt, zum Teil super lang an. Es ist irgendwie so ein bisschen im Auge der Betrachterin, aber Stand jetzt würde ich auch sagen, ja, eigentlich schnell vergangen dieses Jahr,
Oder?
absolut, ja.
Finde ich auch. Also mit allen anderen Sachen, die so in diesem Jahr passiert sind, finde ich es auch krass. Und was du auch gerade meintest, wenn man das Jahr so erlebt, dann geht das irgendwie gar nicht so schnell rum. Und
Ja.
dann, wenn du so zurückblickst, siehst du so, was, schon vor einem
Ja,
Jahr?
komplett.
Voll crazy. Ja, und wir wollen uns jetzt damit beschäftigen, dass der Krieg in der Ukraine jetzt schon ein Jahr her ist und mal so ein bisschen drüber reden, wie sich das eigentlich bei der Arbeit geäußert hat. Wie war das denn so im Faktencheck-Team? Wie haben sich die Faktenchecks verändert, als dann der Krieg in der Ukraine angefangen hat?
Also ich muss dazu sagen, als der Krieg in der Ukraine angefangen hat, als Russland Ende Februar 2022 die Ukraine angegriffen hat, da war ich noch gar nicht im Faktencheck-Team. Da war ich noch Innenpolitikjournalistin in Österreich. Ich habe natürlich jetzt mit dem Team auch gequatscht und bekomme das auch mit, wie sich die Arbeit verändert hat seither. Und da hat sich schon ziemlich viel getan, ja. Also vorher war ja vor allem Corona so das große Thema, das
Oh
uns alle
ja, das
beschäftigt
voll
hat.
vergessen, das gibt's ja auch noch.
Und das hat natürlich auch das Faktencheck super stark beschäftigt. Also die haben da Studien gewälzt, die haben sich mit Behauptungen rund um die Impfung auseinandergesetzt, die haben auch total neue Begriffe gelernt, so wie der Rest ja auch der Menschheit. Was ist jetzt eine Reproduktionszahl? Was sind Spike-Proteine und so weiter? Ja, und dann waren das plötzlich Kriegsthemen, die da im Fokus standen. Und dann waren natürlich die Sachen, mit denen man sich beschäftigt, plötzlich andere. Das wurde dann deutlich schwieriger auch in gewisser Weise, weil natürlich die Quellenlage, also die Personen, die Unterlagen oder was auch immer wir heranziehen, um was zu recherchieren, die war viel schwieriger. Es ist schwierig, wenn du eine Situation hast, wo es vielleicht auch nicht sicher genug ist, dass jetzt viele Journalistinnen dort sind, die du mal eben anrufst und um ihre Meinung
Ja,
fragst.
es ist halt auch irgendwie gefährlich, die zu kontaktieren, oder?
Naja, und viele mussten auch das Land zumindest zwischenzeitlich verlassen oder mussten zumindest die Gegend wechseln. Also es war dann einfach schwieriger, unabhängige Quellen zu finden, um die Falschbehauptungen, die da so unterwegs sind, zu überprüfen. Das war wohl eines der Dinge, die sich da schon stark verändert haben. Ja, und klar, zum Teil ging es dann natürlich auch um Propaganda. Also du hast da Kriegsparteien, du hast mächtige politische Akteure, die auch Propaganda machen. Das ist natürlich ein anderes Thema, mit dem du dann plötzlich beschäftigt bist. Aber klar, das Faktencheck-Team und meine Kolleginnen dort sind natürlich auch irgendwie dann sowas wie Expertinnen auf anderen Gebieten geworden. Das ist auch toll. Also ebenso wie die vorher sich irgendwie total viel mit Wissenschaftsthemen auseinandergesetzt haben, haben sie dann plötzlich oder haben wir uns dann plötzlich mit Panzermodellen und Raketensystemen auseinandergesetzt.
Voller Umschwung
Ja,
irgendwie auch,
schon.
ne?
Und was auch viel, viel wichtiger wurde, war das, was wir Geolocating nennen, also
Was ist das?
zu prüfen, wo genau ist ein Video zum Beispiel entstanden. Also wir haben da zum Beispiel ein Video, das zeigt einen Raketenangriff. Und müssen dann herausfinden, okay, wo genau ist das entstanden, wann ist das entstanden, vielleicht sogar wer hat es gemacht. Und versuchen dann quasi anhand von verschiedenen Punkten, die wir in dem Video sehen, herauszufinden, wo genau ist das. Das ist quasi eine bestimmte Art zu recherchieren, die während Corona deutlich unwichtiger war als jetzt. Also das brauchen wir jetzt einfach viel öfter. Das hat sich auch verändert.
Okay, krass. Und du hast ja gar schon gesagt, was du vorher gar nicht bei Korrektiv gearbeitet hast. Wie war das bei deiner Arbeit?
Ja, also wie gesagt, ich war da Innenpolitik- und Chronikjournalistin beim Standard in Österreich. Das ist eine große Tageszeitung dort. Und auch da habe ich das schon sehr gespürt. Also ich bin dann auch Anfang März direkt an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren Und habe da schon gemerkt, okay, da kommt jetzt was auf uns zu, was so ein bisschen schwieriger wird in der Recherche. Also man hat damals schon gemerkt, okay, da sind super viele Gerüchte unterwegs an der Grenze. Die Leute wissen alle nicht so genau, was stimmt jetzt. Da gab es super viel zu hören sagen, wer kommt durch, wer kommt nicht durch die Grenze. Und auch auf der polnischen Seite mussten die Helfenden sich immer so ein bisschen auf Gerüchte verlassen, wenn es darum ging, so okay, mit wie vielen Verletzten oder ausgelaugten Menschen müssen wir jetzt rechnen. Also da war schon klar, okay, das wird jetzt alles so ein bisschen schwerer fassbar. Mhm. Und damals hatte ich es zu tun quasi mit Unsicherheiten. Und jetzt im Faktencheck-Team ist das nochmal eine Stufe krasser, weil es nicht nur um Unsicherheiten geht, sondern um Informationen, die absichtlich jemand erfindet oder verzerrt, um was Bestimmtes zu erreichen. Das macht es dann nochmal eine Spur heftiger eigentlich und eine Spur schwieriger.
Jetzt nochmal auf deine Erfahrung, weil du hast ja gerade gesagt, dass du dann an die Grenze gefahren bist. Ich finde das gerade voll spannend. Was hat dich denn, wir würden jetzt sagen, was hat dich geritten, da jetzt hinzufahren? Also wie war das denn? Also deine, das ist auch eine bewusste Entscheidung, das ist ja, glaube ich, voll krass. Also ich habe auch mal mit Leuten gesprochen, die an die Grenze gefahren sind, um Klamotten zu spenden. Und das fand ich schon so, also erstmal richtig toll, dass sie das gemacht haben, aber das ist ja eine ganz andere Art von Sozialleistung, die du leistest. Und du bist ja da hingefahren aufgrund von deiner Arbeit, aufgrund von der Recherche, die du jetzt anfangen möchtest. Oder wie waren dann so deine Eindrücke so persönlich? Also hast du da Menschen gesehen, die über die Grenze gegangen sind?
Mhm. Also wie es dazu kam, nachdem der Angriff begonnen hat, gab es natürlich irgendwie von verschiedenen Seiten die Möglichkeit, da eben auch bei Hilfskonvois mitzufahren oder so, auch in die Ukraine reinzufahren. Und es haben auch einige politische Aktivistinnen oder auch PolitikerInnen sind dann dahin gefahren, um sich das mal anzusehen, um auch mit den polnischen Behörden zu sprechen, um mal zu schauen, wo hakt es da, wo kann man helfen und so weiter und so fort. Und da gab es dann verschiedene Angebote oder Möglichkeiten eben, wo man da andocken konnte und mitfahren kann. Manche haben wir oder habe ich dann auch abgelehnt, weil es einfach in der Situation so unsicher war. Es gab zum Beispiel eine Möglichkeit, so tiefer ins Landesinnere zu fahren. Das war aber zu einem Zeitpunkt, wo noch gar nicht klar war, wie kommt man da dann wieder raus, beziehungsweise wie lange steht man an der Grenze,
das ist die so Situation heavy, ne? Da dort.
Also das war schon auch so, dass man das gut abgewogen hat. Und dann gab es eben die Möglichkeit, dass ich mit einer Politikerin an die polnische Grenze fahre. Wir sind dann zu Fuß rüber in die Ukraine.
Mit einer österreichischen Politikerin?
Ja, genau. Eva Jens-Tschitschisch heißt die. Die ist eine Abgeordnete von den Grünen im Nationalrat in Österreich. Und da haben wir dann so an der polnisch-ukrainischen Grenze so ein bisschen die Grenzregion abgeklappert. Also sind so verschiedene Grenzübergänge angefahren und teilweise eben auch rübergegangen auf die ukrainische Seite. Und ja, klar, also da haben wir sehr viele Menschen gesehen, die geflüchtet sind. Also ich weiß nicht, ob ich... ich habe noch nie so viele Menschen in so einer Situation gesehen. Nee. Also ich kann mich erinnern, da saßen wir dann in so einem Café auf der ukrainischen Seite, um mal irgendwie kurz die Gedanken zu sammeln und so. Und neben uns die ganze Straße war einfach so ein einziger Konvoi an Autos und an Menschen, die da zu Fuß entlang gestapft sind. Teilweise nur mit so zwei Tüten, wo die halt drinnen hatten, was sie dabei hatten. Ja, die einfach geschaut haben, dass sie irgendwie schnellstmöglich das Land verlassen. Ich kann mich erinnern, während der paar Tage, die ich dort war, das war eben Anfang März irgendwann, haben wir so in den paar Tagen schon die Zahl überschritten an Leuten, die im gesamten Jahr 2015 nach Europa geflohen sind. Also innerhalb von ein paar Tagen war diese Zahl dann schon überschritten. Und das dann so nicht nur die Zahl zu sehen, sondern
auch live mitzuerleben.
Die Menschen, genau, die da einfach Richtung Polen gehen und hoffen, dass sie dann von dort irgendwie weiterkommen. Das war schon spannend, ja. Und was schon auch beeindruckend war, wie schnell damals auf der polnischen Seite die Hilfe sich organisiert hat. Also das war alles so super improvisiert.
Mhm.
So riesige Kartons mit Sachen, mit Medikamenten, mit Windeln, mit Wasser und so. Und offenes Feuer, es war auch ziemlich kalt natürlich damals. Aber es war schon krass zu sehen, wie schnell das gegangen ist. Das war echt so ein paar Tage nach den ersten Angriffen. und wie schnell da irgendwie sowas wie Strukturen da waren. Es waren noch keine perfekten Strukturen, aber es war sowas wie Struktur da. Es war super spannend, ja.
Auch voll schön, dass es halt so schnell funktioniert hat. Dass es dieses Angebot dann ganz, ganz schnell gab.
Ja, wobei das war halt super viel zivilgesellschaftliches
Engagement. Ja, voll, komplett.
Ja.
Also, wenn man dann ja auch genau da an diesem Punkt ist, um das live mitzuerleben, trifft einen das ja auch als Mensch irgendwo. Und das macht einen natürlich auch irgendwie emotional. Und ich frage mich, wenn du jetzt beispielsweise eine Meldung bekommst oder irgendeine falsche Nachricht, die du dann liest oder irgendwie zu hören bekommst, die dich emotional irgendwie trifft, aber du musst es für deine Arbeit halt irgendwie neutral rüberbringen, sodass da irgendwie nicht so irgendwie so eine subjektive Meinung irgendwie zu sehen ist. Wie macht man das?
Ja, das klingt jetzt so ein bisschen banal, aber wir machen das und ich mache das, indem wir uns halt auf die Fakten konzentrieren. Also wir sind FaktencheckerInnen und für uns zählen die Fakten. Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen stumpf, aber wenn wir jetzt zum Beispiel Bilder haben von verletzten Personen oder so und es geht darum, sind die wirklich verletzt, wer sind diese Personen, wo sind die verletzt worden, wann sind die verletzt worden, dann geht es eben erstmal nicht um das, wie geht's der Person auf dem Bild, sondern es geht um die Fakten dahinter. Eben, wann wurde dieses Foto aufgenommen, wo wurde das aufgenommen, wer hat das verbreitet auch. Also wir versuchen dann, uns einfach auf die Fakten dahinter zu konzentrieren. Und dadurch distanziert man sich, das klingt jetzt so ein bisschen kalt, aber dadurch distanziert man sich auf gewisse Weise vom Inhalt. Aber unsere Aufgabe ist ja nicht zu beschreiben, wie grausam jetzt was ist, was auf einem Foto zu sehen ist, sondern stimmt es oder stimmt es nicht.
Ja.
Und so, glaube ich, gelingt es. Aber klar ist es auch nicht immer ganz einfach. Also was wir jeden Morgen machen, wenn wir zu arbeiten beginnen, ist, wir screenen. Also wir monitoren, wir schauen in den verschiedenen Kanälen, TikTok, Instagram, Telegram, Facebook, Twitter. Wir schauen, was ist da so an Falschbehauptungen unterwegs. Und da kann man natürlich schon so ein bisschen in einen Strudel geraten, wenn man da so in den Telegram-Kanälen unterwegs ist. Wir suchen halt gezielt natürlich nach Falschinformationen. Und da kannst du schon irgendwie kurz mal dir denken, okay, puh, das ist jetzt ein bisschen viel. Aber da musst du dann halt auch Pause machen. Und wir gucken da auch aufeinander und schauen da, dass jemand, wenn man jetzt irgendwie merkt, okay, die hängt jetzt aber schon lange auf Telegram ab, so mal sagt, hey,
gönn dir mal
eine Pause.
Ja.
Und was halt auch ganz wichtig ist, ist in Bezug zu echter Medienberichterstattung nicht zu verlieren. Also da merke ich dann ganz oft, dass da ganz andere Themen viel, viel relevanter sind und viel mehr im Mittelpunkt sind als in den Kanälen, in denen es um Desinfo geht. Und das ist dann immer so ein kleiner Realitätsbezug, den man dann wieder hat. Ja.
Wie ist das denn, frage ich mich gerade, wenn es halt gerade so viel um den Krieg geht, in den ganzen Social-Media-Kanälen oder bei allem anderen, wo du halt Informationen oder auch Desinformationen bekommst, und mit den anderen Informationen, die halt auch irgendwie Relevanz haben, wie wiegt man das ab, was jetzt gerade wichtiger ist, zu teilen?
Zu teilen?
Ja, so zu Fakten checken.
Okay, ja, da haben wir relativ klare Kriterien. Also eine Behauptung, die wir checken, die muss viral sein. Das heißt, sie muss je nach Plattform, muss sie so eine bestimmte Anzahl von Shares, Likes oder Views haben. Das gucken wir uns an. Also wenn das jetzt irgendwie eine Person behauptet und zwei Personen sehen es, dann ist das jetzt nichts, was wir unbedingt checken müssen. Das ist ein Kriterium. Und wonach wir das schon auch gewichten, ist so, wie hoch ist das Potenzial, dass eine Meldung Schaden anrichtet. Wenn das jetzt zwar falsch ist, aber in Wahrheit nichts passiert, dann gibt es natürlich weniger Grund, das zu checken, als wenn das eine Behauptung ist, die echt einen krassen Einfluss auf die Meinungsbildung hat oder sogar gefährlich sein kann für die eigene Gesundheit zum Beispiel. Also das sind verschiedene Faktoren, von denen wir das abhängig machen. Und klar gibt es auch Sachen, die können wir gar nicht checken. Wir checken auch keine Meinung. Also wenn jetzt nur jemand sagt, ich finde das irgendwie so und so.
Also das ist ja sowieso schwierig, kann es ja auch nicht ändern. Also
ja, nee, und das ist auch nicht checkbar. Also es muss immer eine klare Behauptung geben. Und was wir auch nicht checken, ist sowas wie eine Prognose. Das geht auch nicht. Also dadurch fällt natürlich einiges auch schon mal weg.
Ja. Wie ist das denn mit Propaganda? Also wenn jetzt beispielsweise pro-russische Propaganda irgendwie geteilt wird, wie ist das da? Vielleicht erstmal, dass wir einmal das Wort pro-russisch kurz erklären. Mhm. Magst du es einmal erklären?
Also in meinem Job oder in dem, was ich mache, beschreibt das Wort erstmal nur Leute, die sich eben in diesem Konflikt, den wir da haben, auf die Seite Russlands stellen. Also das sind Leute, bei denen wir beobachten, dass sie sehr stark befürworten, was Russland da macht, dass Russland die Ukraine angreift und die auch nur diese, die quasi die russische Seite der Darstellung verbreiten. In Telegram-Kanälen, die wir als pro-russisch bezeichnen, sehen wir halt sehr häufig, dass die auch den Angriff auf die Ukraine verharmlosen, dass die sagen, das ist alles gar nicht so schlimm, dass die bestimmte pro-russische Narrative verbreiten.
Was ist das genau?
Also als Narrativ bezeichnen wir sowas wie größere Erzählungen quasi.
Ah, okay.
Vielleicht ein Beispiel aus der Pandemie nochmal. Da ist so ein Narrativ, die Impfung tötet oder die Impfung ist schädlich.
Ja, okay.
Also wir haben quasi diese großen Erzählungen und die werden dann gestützt durch Falschbehauptungen.
Mhm. Also kompletter Bullshit eigentlich so.
Nee, ein Narrativ muss noch nicht Bullshit sein.
Okay, ja.
Es kann stimmen oder kann auch nicht stimmen, aber sehr oft werden die mit Falschbehauptungen dann gestützt.
Okay.
Quasi als so vermeintliche Belege. Da gibt es dann so angebliche Beweise dafür, dass ein bestimmtes Narrativ, eine bestimmte Erzählung stimmt. Und in pro-russischen Kanälen sehen wir eben sehr oft so Narrative, die den Krieg verharmlosen. Das muss auch nicht nur die Ukraine betreffen, das kann sich auch mit Deutschland beschäftigen oder mit anderen Ländern und die sich eben dann sehr, sehr oft auf Falschbehauptungen stützen. Das kann zum Beispiel auch, oder vielleicht ein Beispiel für ein Narrativ. Eine ganz große und präsente Erzählung ist, und die hat ja auch Putin selbst, dass er, als er die Ukraine angegriffen hat, vorgebracht, ist, dass die Ukraine voller Nazis ist.
Ja.
Und das ist quasi das Narrativ, die Ukraine ist voller Nazis. Und das wird gestützt durch verschiedene falsche Behauptungen, in denen zum Beispiel Zitate erfunden werden oder Bilder montiert werden, wo dann irgendwie Dinge gezeigt werden, die so gar nicht da sind. Oder eben auch das, was ich vorhin schon angesprochen habe, die Verletzten. Sehr oft begegnet uns das, dass behauptet wird, Zivilistinnen in der Ukraine seien gar nicht verletzt, sondern würden das nur inszenieren, seien SchauspielerInnen. Das sind alles quasi größere Narrative, die russische Sicht auf diesen Krieg stützen. So. Und das ist, was wir als pro-russisch bezeichnen, wenn quasi das gestützt wird, zum Teil eben oft auch verharmlost wird. Das ist dann, und wenn, sobald das mit Falschbehauptungen unterstützt wird, ist es natürlich Desinformation.
Ja.
So, da sprechen wir dann von pro-russischer Desinformation. Das ist, womit wir relativ viel zu tun haben, ja.
Okay, und wenn man, also ich habe auf der Seite von Korrektiv bei den Faktenchecks habe ich gelesen, beziehungsweise habe ich einen Faktencheck gesehen, da war ein Bild von einem ukrainischen Nazi, der hatte so ein Hitler-Tattoo auf der Brust. Und dann wurde halt richtiggestellt, dass das eigentlich ein Russe ist.
Mhm.
Und da frage ich mich manchmal so, also erstmal, warum teilt man überhaupt solche Bilder so voll lost? Aber jetzt als normaler Mensch erkennt man das ja gar nicht. Ist er jetzt ukrainisch oder ist er russisch? Weil die Namen ähneln sich sehr einfach von der slawischen Sprache. Und sowas finde ich halt super schwer. Deswegen, wie wichtig ist dir das persönlich, dass man halt irgendwie sich da sozusagen, dass man so bereit ist, Desinformationen klarzustellen, beziehungsweise diese dann zu lesen, also wie beispielsweise die Faktenchecks, die ihr macht.
Wie meinst du, wie wichtig ist...
Also wie wichtig ist dir, dass das Menschen die Faktenchecks lesen?
Na klar ist es wichtig. Wir wollen ja, oder das Ziel von Faktenchecks ist ja irgendwie Desinformation entgegenzuwirken und dafür zu sorgen, dass irgendwie Leute auf einem Informationsstand sind, der auch tatsächlich stimmt. Also klar, das ist super wichtig. Ich glaube jetzt nicht, dass Leute, die irgendwie Desinformation verbreiten, jeden Tag auf unsere Website schauen und dann mal lesen, was wir denn so geschrieben haben. Aber was, wo ich mir schon denke, wenn ich so meine Arbeit mache und wo ich mir denke, hey, das finde ich cool, ist, wenn ich mir vorstelle, dass zum Beispiel jemand, was auch immer, ein TikTok-Video zugeschickt bekommt, sich denkt, okay, kommt mir irgendwie komisch vor, googelt das dann mal und stößt vielleicht auf einen Faktencheck, den wir geschrieben haben und kann dann auch das besser einordnen. Oder vielleicht auch der Person, die einem das schickt, den Faktencheck schicken und sagen, hey, schau mal, das stimmt gar nicht, die Leute vom Korrektiv haben das recherchiert.
Ja.
Das ist auf jeden Fall ein Ziel, glaube ich, das mich ein bisschen antreibt in meiner Arbeit, ja.
Voll gut. Um jetzt mal kurz auf Propaganda zurückzukommen, wie ist das so in Deutschland? Also ich glaube, Deutsche, die deutschen Bürgerinnen und Bürger oder generell die Menschen, die in Deutschland leben, die werden ja, also kommen ja auch irgendwie in Kontakt mit pro-russischer Propaganda beispielsweise. Wie ist da gerade so das Stimmungsbild? Weißt du das?
Also was wir wissen ist, dass Leute in Deutschland auf jeden Fall ganz, ganz oft in Kontakt mit solcher Propaganda kommen, ja. Das hat mehrere Gründe. Einerseits haben wir beobachtet, dass es viele Kanäle gibt, die im Zuge der Pandemie einfach schon eine Reichweite aufgebaut haben und schon Corona-Desinformation geteilt haben. Und da sind einige dann so ein bisschen umgeschwenkt auf die Kriegsthematik und haben da auch in manchen Fällen pro-russische Desinfo verbreitet. Also so Russia Today ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür.
Was ist das?
Das ist eine russische Medien, ein russisches Medium, das auf jeden Fall kremlnahe ist und auch zum Teil in der EU verboten wurde, beziehungsweise die Verbreitung verboten wurde. Die können das aber relativ, also in vielen Fällen umgehen, dieses offizielle Verbot. So, und die waren schon während der Pandemie sehr, sehr aktiv und haben teilweise auch das Coronavirus ziemlich verharmlost. Und da haben Telegram-Kanäle sind geflutet worden mit so Beiträgen von Russia Today. Und natürlich hat verbreitet Russia Today in vielen Fällen auch jetzt eher pro-russische Inhalte natürlich.
Ja.
Also da sehen wir, dass Kanäle, die vorher schon da waren, jetzt genutzt werden, um quasi andere Themen anzusprechen. Mhm. Und die, also Desinfo, das habe ich vorhin ja schon kurz angesprochen, Desinfo rund um das ganze Kriegsthema bezieht sich zum Teil ja auch auf deutsche Themen. Also sehr oft passiert es zum Beispiel, dass deutschen PolitikerInnen falsche Aussagen in den Mund gelegt werden, dass Zitate erfunden werden, die da irgendwie im Zusammenhang damit stehen. Oder erst vor kurzem hat eine Kollegin einen Faktencheck geschrieben, da hat einer behauptet, dass ukrainische Geflüchtete sich irgendwie Sozialleistungen erschleichen können und hat da so ganz eigenartigen Weg aufgebaut, wie die das quasi behördlich da umgehen können. So, also da geht es dann viel um die Geflüchteten, die hier in Deutschland sind. Das ist auf jeden Fall Thema. Und zum Teil, ich habe mal, das war so ein ganz banaler Faktencheck eigentlich, da wurde verbreitet, dass im Berliner Tiergarten gar keine Bäume mehr stehen, weil die Deutschen würden, die Berliner und Berlinerinnen, würden die Bäume abholzen, um zu heizen.
Das habe ich auch gelesen. So, ja. Also ich habe den Faktencheck gelesen.
Und das ist dann eigentlich so fast ein bisschen banal. So. Total. Dann schreibt man halt, ja, okay, nee, da stehen noch Bäume. Aber da sieht man eben, dass Desinfo sich manchmal auch tatsächlich auf Deutschland bezieht, die so aus diesem ganzen Kosmos kommt.
Ja, und wie gehe ich mit Menschen um, die Desinformation jetzt vor allem zu dem Krieg in der Ukraine glauben und mir dann da irgendwie ein Vorlabern von, ja, guck mal, hast du das schon gesehen? Oh mein Gott, das ist so und so. Beispielsweise immer auf die Nazi-Thematik. Mhm. Das sind alles Nazis in der Ukraine. Wie gehe ich mit Menschen um, die Desinformation glauben?
Mhm. Ja, das, ich glaube, das unterscheidet sich gar nicht so sehr, worum es genau in dieser Desinfo geht. Es ist eigentlich egal, ob es da jetzt um Corona geht oder um den Krieg oder um was auch immer, um Energie, um egal was. Es ist natürlich von Situation zu Situation unterschiedlich, aber was wir beobachtet haben und was wir den Leuten auch raten, wenn sie uns das fragen, ist erstmal frühzeitig das Gespräch zu suchen. Also echt so nicht erst, wenn es irgendwie schon ins Verschwörungstheoretische oder Verschwörungserzählerische abgedriftet ist. Und auch versuchen, das vielleicht persönlich zu machen, das Gespräch, und nicht irgendwie via WhatsApp oder schriftlich. Und ganz wichtig ist natürlich auch, wie man mit den Leuten redet. Also ich glaube nicht, dass es Sinn macht, da total emotional zu werden und zu sagen, hey, wie kommst du auf so einen Bullshit, sondern echt versuchen, so sachlich zu bleiben. Oft hilft es, viele Fragen zu stellen, zum Beispiel, wer hat dir das eigentlich geschickt oder wo kommt das eigentlich her? Warum glaubst du das eigentlich? Also so ein bisschen zu versuchen, die Person auch selbst aufzubringen, das zu hinterfragen. Und natürlich auch sich selbst irgendwie vorher so ein bisschen zu informieren. Erst wenn ich so selbst ein bisschen Bescheid weiß, kann ich ja da auch was entgegenhalten.
Ja.
Aber was wir schon noch raten, ist jetzt nicht so komplett mit Fakten um sich zu werfen.
Aber so eine PowerPoint, also das ist so und so.
Sondern so ein bisschen versuchen, das auch so auf einem persönlichen Level,
ja,
Level zu lösen. Und was natürlich, und das habe ich ja vorhin schon angesprochen, was irgendwie, wenn man merkt, die Person ist irgendwie noch empfänglich für sowas wie Faktenchecks, dann natürlich Faktenchecks schicken. Also das ist jetzt keine Eigenwerbung, sondern was da total hilft, ist einfach zu schauen, okay, gibt es dazu vielleicht schon einen Faktencheck? Es gibt ja nicht nur uns, es gibt auch viele andere Faktencheck-Redaktionen, die vielleicht so genau dem Thema schon mal was recherchiert haben und das dann der Person zu schicken, um der Person zu zeigen, okay, schau mal, das ist was, was an deiner Geschichte nicht stimmt. Das sind die Fakten dazu. Da wurde vielleicht was aus dem Kontext gerissen, da wurde was erfunden, da wurde was manipuliert oder ja. Da wurde vielleicht einfach mal was weggelassen. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie eine Information vor uns haben und dann können wir immer klar sagen, das ist richtig oder das ist falsch, sondern da gibt es ja Abstufungen dazwischen. Oft ist es auch der Kontext, der dann eine Behauptung falsch macht oder der sie verzerrt. Und sowas kann man den Leuten dann natürlich schicken. Das, glaube ich, hilft schon auf jeden Fall. Und wenn es so richtig krass wird, gibt es natürlich auch Hilfsangebote. Das klingt so ein bisschen komisch auf den ersten Blick, aber es gibt so Sektenberatungsstellen, die sich tatsächlich auch mit genau sowas auseinandersetzen. Also es gibt zum Beispiel in Berlin und NRW gibt es die Sekteninfo, in Baden-Württemberg gibt es die zentrale Beratungsstelle für Weltanschauungsfragen. Und wenn jetzt jemand wirklich schon so ins Verschwörungserzählerische abgedriftet ist, können das gute Hilfsangebote sein.
Die Sekteninfo, das schreckt mich jetzt gerade so ein bisschen ab, weil Sekte ist immer so, okay. Da geht es aber mehr darum, dass man die Menschen so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen bringt, oder?
Wenn Leute schon so richtig tief in so einem Verschwörungsglauben drinnen sind, dann folgt das teilweise schon so sektenähnlichen Strukturen oder Methoden, die auch in Sekten Verwendung finden.
Ja. Ja, okay. Um da nochmal so ein bisschen tiefer zu gehen, was mir gerade einfällt. Sagen wir mal, es ist eine sehr nahestehende Person. Als kurzes Beispiel meine Oma. Meine Oma, also jetzt, das ist jetzt nicht das Beispiel für den Krieg in der Ukraine, aber meine Oma, als ich nach Berlin gezogen bin, sie war so, du musst so aufpassen, du darfst nirgendwo alleine hin, es ist gefährlich, du stirbst. Ich so, woher hast du diese Information? So, meine Oma ist über 70, die ist schon alt, die hat gar keine Ahnung vom Internet. Und zwar, die hört halt einfach nur Sachen aus dem Fernsehen. Da wurde eine Frau vergewaltigt, da in dem Club wurden die und die Drogen genommen, Berlin ist gefährlich, das. Und an sie komme ich einfach nicht ran. Wenn das auch irgendwie auch dann dieses Verhältnis so, ja, ich bin ihr Enkelkind. Sie hat halt 50 Jahre mehr Lebenserfahrung als ich. Okay, aber das heißt ja nicht, dass ich unbedingt, dass meine ganzen Ansichten und meine Wahrnehmung und die Sachen, die ich weiß und meine Meinung nicht richtig sind. Mhm. Und beispielsweise, man kommt wirklich nicht an seine Großeltern beispielsweise ran, wenn sie wirklich Desinformation glauben. Wie gehe ich damit um? Gehe ich dann zu so einer Hilfsorganisation? Weil es ja irgendwie so schwierig dann zu sagen, Oma, ich glaube, du brauchst Hilfe.
Ich glaube nicht, dass die Sekteninfo die richtige Ansprechstelle ist, wenn deine Oma glaubt, Berlin ist gefährlich. Also da finde ich das vielleicht ein Stückchen übertrieben in dem Beispiel. Aber da sind wir genau bei dem, was ich vorhin gesagt habe. So, man kann irgendwie sich ein bisschen informieren und Fakten auf den Tisch legen. Also zum Beispiel mal gucken, okay, wie ist denn die Kriminalitätsrate in dem Kiez, in dem ich wohne? Ist es da wirklich gefährlich? Und da dann vielleicht der Oma so ein bisschen Einordnung geben. Und vielleicht denkt sie dann auch drüber nach, wie sie denn drauf kommt, dass alle in Berlin sterben. Also fragst vielleicht einfach mal so, hey Oma, wie kommst du auf das? Wieso glaubst du, dass das so ist? Und such dir vielleicht vorher so ein paar Zahlen raus, wie über die Realität, wie gefährlich Berlin wirklich ist, die du ihr dann auch erzählen kannst. Und vielleicht ist sie dann empfänglich auch irgendwie für so eine zweite Ansicht oder eine neue Ansicht auf die Dinge.
Ja, ich hoffe, habt ihr gehört, Leute, wenn eure Großeltern Stress machen, dann haut mal die Fakten raus und sagt so, ja, Oma, Opa, irgendwie nicht, ihr habt da irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, nicht alles glauben, was im Fernsehen läuft. Safe. Auch interessant, um jetzt nochmal auf Faktencheck-Arbeit zurückzukommen, wie ist es eigentlich, was unterscheidet die Faktenchecks zum Krieg in der Ukraine mit den Faktenchecks, die man sonst so macht?
Also vieles haben wir schon angesprochen. Es gibt irgendwie diese schwierige Quellenlage, also dass es irgendwie so ein bisschen schwierig ist, manchmal an Infos zu kommen. Also es gibt diese Narrative, die einfach anders sind, von denen ich dir schon erzählt habe, diese Schwierigkeit auch Leute zu erreichen. Also in der Ukraine müssen wir irgendwie da zu sein, ohne dort zu sein. So. Also da sind wir halt voll drauf angewiesen, dass irgendwie die Leute technisch auch für uns erreichbar sind, irgendwie via Zoom, via Telefon und so weiter. Und was natürlich, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was natürlich auch schwieriger ist, ist die Sprache einfach. Also
stimmt.
So, bei anderen Themen, wenn jetzt irgendjemand eine Falschbehauptung in die Welt bläst, wo es irgendwie sich um Deutschland dreht, da ist das irgendwie deutlich einfacher. Aber ich sehe das allein schon, wenn ich irgendwie morgens auf TikTok durchgehe, was ich denn heute so checken könnte, welche Falschinfos da gerade so unterwegs sind. Klar, das sind dann viele Videos, die verstehe ich erstmal gar nicht. Also da sprechen die Leute dann entweder Russisch oder Ukrainisch und auch alles, was dabei steht, ist Russisch oder Ukrainisch. Und das ist natürlich dann ein viel größerer Zeitaufwand, dir da alles irgendwie zu speichern, einen Screenshot zu machen, das zu übersetzen oder vielleicht ein Audiotranskript zu machen und das zu übersetzen oder jemanden zu fragen, hey, kannst du mir das übersetzen? Das geht natürlich, das dauert viel, viel länger. Also man muss da so ein bisschen mehr Zeit einplanen und sich auch ein bisschen fokussieren, was genau man jetzt checkt, welche Behauptungen man sich da raussucht und welche TikTok-Beiträge. Also was ich dann oft finde, sind zum Beispiel Leute, die auf Deutsch über eine bestimmte Situation, über eine bestimmte Wendung im Krieg oder über was auch immer sprechen. Das ist dann so ein bisschen einfacher. Aber klar, das dauert einfach viel länger und so ist das dann auch in der Recherche. Also wenn du einfach dich mit ukrainischen Unterlagen, mit russischen Unterlagen beschäftigen musst und so, dann ist das alles ein bisschen schwieriger. Und
voll safe, glaube ich.
Teilweise kommt man so mit verschiedenen Tools, die es online gibt, da ganz gut weiter. Es gibt ganz gute Übersetzungsprogramme, aber manchmal geht das auch nicht. Und manchmal dann ist es einfach nicht so klar, wie das jetzt übersetzt ist. Dann müssen wir halt auch jemanden fragen, der die Sprache spricht und der oder die uns da hilft.
Ja, gut, dass man dann so Ansprechpartner hat oder Ansprechpartnerin. Ja. Das ist ganz wichtig. Ganz kurz zu TikTok nochmal. Ich glaube, gerade so meine Generation, Gen Z, wir sind halt übertrieben viel auf TikTok. Und kann man beispielsweise, wenn ich jetzt morgens im Bett liege und ich schaue TikTok und finde einen TikTok mit Desinformation, kann ich euch das schicken und fragen, stimmt das?
Ja, klar. Das kannst du uns auf jeden Fall schicken. Wir haben auch einen WhatsApp-Bot dafür. Das kannst du uns auf jeden Fall schicken. Vielleicht haben wir dann sogar schon einen Faktencheck dazu. Dann wird dir das automatisch zugeschickt. Und wenn nicht, dann nehmen wir das auf jeden Fall mal auf die Liste und gucken und sagen, okay, können wir das checken? Was steckt da dahinter? Und wenn wir zu dem Schluss kommen, ja, das können wir checken, das ist was vermutlich Desinfo ist, Falschbehauptung ist, dann werden wir das wohl auch checken und dann wird es einen Faktencheck drüber geben, ja.
Sehr cool. Gut, dass es so ein Angebot gibt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dann frage ich dich jetzt noch eine letzte Frage, die jetzt ein bisschen fernab von dem ist, was wir eigentlich gerade so geredet haben. Wie sehr macht dir die Arbeit mit dem Faktencheck-Team Spaß?
Ja, die macht mir schon ziemlich Spaß, weil das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber man fühlt sich teilweise so ein bisschen fast detektivisch, wie man da unterwegs ist. Also ich mag es total, wenn ich wirklich was rausfinde. Also das klingt total banal, aber oft hast du irgendwie, du hast so eine Falschbehauptung da stehen, hast irgendwie ein TikTok-Video oder einen Facebook-Beitrag oder was auch immer und weißt noch gar nicht so, was da dahinter steckt und gräbst dann erstmal und versuchst irgendwie rauszufinden, was da los ist und plötzlich so hast du es. Plötzlich merkst du, okay, hey, so, das ist gar kein aktuelles Video aus dem Kriegsgebiet, weil das habe ich schon 2014 jetzt gefunden. Das hat 2014 schon mal wer getwittert oder so. So, das ist so ein totaler Erfolgsmoment, wenn du dann hast, wenn du so einen richtig klaren Beleg hast, so okay, hey, das stimmt jetzt einfach nicht. Und das macht super Spaß. Also das ist echt spannend, das immer wieder aufs Neue zu erleben, dieses Gefühl. Und was natürlich auch cool ist, ist, wir haben jetzt nur über den Krieg gesprochen natürlich, aber was schon spannend ist, ist nicht immer schön natürlich, aber spannend, dass wir halt mit total vielen unterschiedlichen Themen auch zu tun haben. Natürlich nimmt der Krieg gerade einen riesen Raum ein, immer noch selbstverständlich, und es ist ja auch wichtig, sich weiterhin damit auseinanderzusetzen und vor allem auch irgendwie die Desinfo sich genau anzugucken. Aber gleichzeitig wirst du irgendwie mit jedem Faktencheck, hast du so ein Blicklicht in so ein ganz bestimmtes Gebiet und wirst dann so ein kleines bisschen Expertin und lernst halt auch super viel dazu während der Recherche. Und das macht echt total Spaß, ja.
Boah, kann ich mir richtig gut vorstellen. Habe ich auch Bock zu machen, bin ich ehrlich. Ja, dann sind wir durch. Danke, dass du mitgemacht hast. Danke für die ganzen Infos. Ich fand's mega spannend. Und ihr Leute, habt ihr gehört, wenn ihr irgendwas auf unserer absoluten Lieblings-App TikTok mitbekommt und ihr denkt, irgendwie ist das ein bisschen sus, irgendwie check ich das gerade nicht, ist das richtig, stimmt das überhaupt, dann schickt es doch einfach ans Faktenteam-Check von Korrektiv. Perfekt. Top. Danke dir.
Dankeschön.